HR Info. Politik.
Wenn Kapitalisten vor dem Kapitalismus warnen. Der JUSO-Vorsitzende Kevin Kühnert ist ein Kapitalistenschreck. Er hat eine Debatte angestoßen, die immer höhere Wellen schlägt. Kollektivierung von BMW, jeder soll maximal den Wohnraum besitzen, in dem er wohnt. Die einen fürchten den Rückfall in den Sozialismus à la DDR, anderen spricht er mit seiner Kapitalismuskritik aus der Seele. Ausgerechnet in den USA sind es die größten Kapitalisten selbst, die gerade für Aufruhr sorgen mit ihrer Kritik am System. Wenn Kapitalisten vor dem Kapitalismus warnen. HR-Infopolitik heute mit Dorothee Holz. Die linksliberale britische Zeitung The Guardian bezeichnet sie als The Kings of Capitalism, die Könige des Kapitalismus. Jamie Dimon, Boss der US-Großbank JP Morgan, Stephen Schwarzman, Mitgründer der Investmentgesellschaft Blackstone, die als echte Heuschrecke gilt. Sie alle warnen vor den Auswüchsen des Kapitalismus. Aber keiner so laut wie Ray Dalio, Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater.
Hedgefund Titan Ray Dalio, who has made billions through the buying and selling of securities, says that capitalism is not working and that income inequality is a national emergency.
Der Kapitalismus funktioniert nicht und die Einkommensungleichheit ist ein nationaler Notstand. Fast ungläubig fasst ein Moderator des Wirtschafts-TV-Senders CNBC Dalios vernichtendes Urteil zusammen. Tatsächlich ist der Mann stinkreich, besitzt 18 Milliarden Dollar, hat schon mit 12 Jahren angefangen, an der Wall Street zu spekulieren und sagt von sich selbst:
I'm a capitalist. I'm a professional capitalist. The system has worked for me. I didn't have anything and then I got something through the capitalist system.
Und dieser Profi-Kapitalist hat Anfang April via Twitter auf über 30 Seiten akribisch die Defizite des Systems aufgezeigt und kommt zu dem Ergebnis, dass die Chancengleichheit durch das System zerstört wurde, dass es einen furchtbaren Riss in der Gesellschaft gibt.
I'm saying that the outcomes as a result are destroying equal opportunity. And it's also producing a terrible split in our country.
Dalio warnt sogar vor einer Revolution, denn die Superreichen, gerade mal 1%, besitzen genauso viel wie die unteren 90% der Amerikaner zusammen. Das gab es zuletzt in den späten 1930er Jahren. Alles längst bekannt, aber erst die Wall Street-Milliardäre haben Millionen von Amerikanern aufgeschreckt. Wenn Kapitalisten vor dem Kapitalismus warnen. Ungleiche Chancen, ungleiche Vermögensverteilung. Eigentlich hat Kevin Kühnert in seinem aufsehenerregenden Zeit-Interview Anfang Mai auch nichts anderes gesagt.
Es gibt Leute, die Kapital besitzen und es gibt Leute, die dieses Kapital erarbeiten. Die Kapitalbesitzer sind in unserer Gesellschaft nicht zwangsläufig Fabrikbesitzer. Es sind auch Leute, die großen Immobilienbesitz haben, große Aktienpakete oder Fondsanteile. Die müssen nicht selbst produktiv tätig sein, sondern können ihr Kapital für sich arbeiten lassen. Über diese Freiheit verfügt in unserer Gesellschaft ein sehr kleiner Teil. Der Zugang zu Vermögen ist für die meisten faktisch nicht gegeben.
Kühnert hat aber einen Shitstorm geerntet. Dabei ist die Vermögenslücke auch in Deutschland gigantisch. Die 45 reichsten Haushalte besitzen zusammen genauso viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung, nämlich 214 Milliarden Euro. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft ausgerechnet. Alle Jahre kommt diese Lücke, dieses Auseinanderdriften, dieser Fehler im System zur Sprache. Aber wie schließt man diese Lücke? Darüber kann man streiten, über eine gerechtere Teilhabe am Vermögen, mit oder ohne Staat, über eine Vermögensteuer oder Steuererleichterungen, über Machtfragen und ob das System noch zu retten ist. Ja, auch hierzulande haben Finanzprofis den Schuss gehört. Bei mir sind Hans-Jörg Naumer, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors, ein Verwalter von Milliardenvermögen, und Gerhard Schick, Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende, bis vor kurzem grünen Bundestagsabgeordneter. Klären wir zunächst die Kapitalismusfrage. Herr Naumer, würden Sie sich als Kapitalist bezeichnen?
Ich bin zuallererst Sozialmarktwirtschaftler, das ist mir ganz wichtig. Denn wenn wir über Kapitalismus reden, reden wir ja nur über eine Antipode zum Sozialismus. Das heißt, wir reden über Kapital, das in privater Hand ist, während der Sozialismus ja bekanntermaßen sagt, die Bonsokratie verwaltet Staatseigentum. Das ist was vollkommen anderes. Warum sozialer Marktwirtschaftler? Weil ich sage, natürlich muss Kapital auch in einem Rahmen vorliegen, da sein, dass es keine Machtkonzentration gibt. Darauf muss soziale Marktwirtschaft achten. Das ist die primäre Aufgabe. Und insofern ist mein Fokus die soziale Marktwirtschaft.
Herr Schick, ich würde auch jetzt mal vermuten, dass Sie sich ungern als Kapitalist bezeichnen lassen würden.
Ich war immer Kapitalismuskritiker, weil ich ein überzeugter Marktwirtschaftler bin. Und wenn man nicht den Kapitalismus einhegt, dann zerstört sich die Marktwirtschaft selbst. Das ist auch kein neuer Gedanke, der steht am Ausgangspunkt der Wirtschaftsordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland geschaffen wurde. Das Problem ist bloß, dass wir heute eine soziale Marktwirtschaft nicht mehr haben, sondern etwas, was ich als Machtwirtschaft bezeichnen würde, nämlich eine Wirtschaft, wo nicht mehr die Leistung zählt, sondern häufig, wer mehr Geld und wer mehr Macht hat. Und ich finde, wir müssen wieder eine Marktwirtschaft schaffen, in der es sozial zugeht.
Die Milliardäre in den USA, die wollen ja keinen Sozialismus. Die haben eigentlich ja ganz großen Schiss, dass es jetzt soweit ist, dass die Leute auf die Straße gehen könnten.
Die Milliardäre merken, dass es so nicht weitergeht. Und sie haben Angst davor, dass wenn man jetzt nicht die Vermögensverteilung korrigiert, dass es ihnen dann richtig an den Kragen geht. Und das ist auch eine Gefahr für die Demokratie wird und sie wollen weiter in einer freien Gesellschaft leben. Und die haben etwas verstanden, was viele andere Leute noch nicht verstanden haben, dass wenn man als sehr reicher Mensch will, dass man auch in Zukunft noch gut leben kann, dann muss man etwas von seinem Reichtum abgeben.
Herr Naumer, Sie haben gerade ein Buch herausgegeben, wo es um die Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert geht. Auf der Buchrückseite ist zu lesen, die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Aber Sie helfen doch gerade, dass die Reichen immer reicher werden.
Aber ganz bestimmt nicht. Unsere Aufgabe ist es ja gerade, die Brücke zwischen Kapital und Arbeit zu schließen, die Menschen also an der Wohlstandsschöpfung teilhaben zu lassen. Wir müssen das nochmal kurz rekapitulieren, wenn wir über Ungleichheit reden. Wir reden von einem Land, wo wir als Industrienation weit vorne liegen, gleichzeitig aber das Pro-Kopf-Vermögen auf Platz 19 im Industriestaatenvergleich liegt. Wir reden davon, dass bestenfalls 10% der deutschen Aktien oder Aktienfonds haben. Das ist unglaublich. Für eine Marktwirtschaft, für die unsere, deutlich zu niedrig. Wir reden davon, dass wir eine Wohneigentumsquote, ich ziehe das auch gerne ein Stück weiter, haben, die bei unter 50% liegt und in Berlin 30 Jahre nach dem Mauerfall liegt sie bei 16%. Das heißt, wir haben einfach zu wenig getan, dass die Menschen Kapital aufbauen können und das ist genau die Chance, die Aufgabe der Finanzdienstleister, diese Lücke zu schließen und sagen, wir lassen euch an dieser Wohlstandsschöpfung teilhaben.
Herr Schick, Herr Naumer sagte, wir haben zu wenig getan. Wer hat denn zu wenig getan, damit man Vermögen aufbauen kann?
Naja, ich will erst mal hinterfragen, ob diese These eigentlich überzeugend ist, dass wenn man alle Menschen zu Kapitalisten macht, dass man dann die Probleme des Kapitalismus überwindet. Es ist ja gerade so, dass wir sehen können, dass die Fondsgesellschaften, die teilweise jetzt Unternehmen aufkaufen oder dort Mehrheitspositionen haben oder starke Positionen haben oder auch die Immobilienpreise in unseren Städten ansteigen lassen, hinter denen steht die Altersvorsorge von Millionen von Menschen in den USA, in Großbritannien, aber auch teilweise bei uns. Also wenn jetzt Bürgerinnen und Bürger in Masse auch Aktien haben, dann lösen sie damit das Kapitalismusproblem nicht. Und ich will das an einem Punkt auch nochmal deutlich machen. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der deutschen Aktienbesitzer, ob direkt oder indirekt über Fonds, hat sich fast verdoppelt. Und gleichzeitig ist aber die Ungleichheit immer weiter gestiegen. Das heißt, das, was Herr Naumer vorschlägt, noch mehr Kapitalismus, wird die Lösung nicht sein, sondern wir müssen sehen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Man hat die Ausgleichsmechanismen und die begrenzenden Regeln, die dazu führen, dass die Marktwirtschaft sich nicht selbst zerstört, die sind immer mehr im Interesse von wenigen Vermögenden abgebaut worden. Und deswegen haben wir jetzt inzwischen ein System, wo alle Menschen und auch Spitzenverdiener und Vermögende inzwischen spüren, dass es nicht mehr funktioniert. Nur ein Beispiel dazu. Es gab früher am deutschen Wohnungsmarkt einen großen Bestand an Sozialwohnungen und es gab mit der Wohnungsgemeinnützigkeit eine Regel, die dafür gesorgt hat, dass Wohnungsunternehmen langfristig orientiert arbeiten und mit geringen Mieten Wohnraum zur Verfügung stellen. Und die Sozialwohnungen sind in Hunderttausenden verkauft worden, sodass sie jetzt privaten Kapitalgesellschaften gehören. Und die Wohnungsgemeinnützigkeit ist in den 90er Jahren unter Helmut Kohl abgeschafft worden. Das heißt, wir haben den Immobilienmarkt immer mehr für den Kapitalismus geöffnet. Und die Folge ist, dass sich viele normale Familien Wohnraum nicht mehr leisten können.
Herr Schick, jetzt muss ich dazwischen gehen. Ich muss auch hinzufügen, dass Herr Schick in Mannheim, im Studio Mannheim sitzt. Herr Naumer bei mir hier im Studio des HR in Frankfurt. Und ich sehe die ganze Zeit Herr Naumer den Kopf schütteln und gebe ihm jetzt die Gelegenheit zu antworten.
Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zuallererst mal, ich vertrete ja nicht Immobilien und Ähnliches, aber ich muss feststellen, dass wir Milliarden in den sozialen Wohnungsbau ausgeben, eine Enteignungsdebatte in Berlin führen, statt uns mal zu fragen, was hätten wir denn mit den Unterstützungen, die wir in den sozialen Wohnungsbau gegeben haben, machen können, wenn wir den Menschen geholfen hätten, Wohneigentum damit zu schaffen, statt dass wir Abschreibungsprojekte gefördert hätten. Das war in meinen Augen ein Systemfehler, der sich immer weiter fortschreibt. Der nächste Punkt. Wenn Sie es auf den Punkt bringen wollen, ich bin für Privateigentum im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Ich lasse mich dann auch gerne schon mal Kapitalist nennen mit diesem Beipackzettel, selbstverständlich. Und ja, ich will Kapitalismus für alle. Warum? Wir leben in einem Land, wo wir auf die Staatsanleihenanlagen nichts mehr bekommen, wo sie mit dem Sparbuch Kaufkraft verlieren und wir diskutieren gleichzeitig eine zunehmende Vermögenskonzentration. Darüber kann man lang diskutieren, was da richtig oder falsch ist. Aber die Diskussion ist da und ich sage gerne dazu, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wir müssen den Menschen den Weg öffnen, dass sie sich an Kapital beteiligen können. Nur wer sich an unternehmerischer Wertschöpfung beteiligen kann, kann sich auch an den unternehmerischen Erträgen beteiligen. Wir leben doch immer noch im spätmarxistischen Paradigma. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die bösen Kapitalisten, ich nenne das mal so, das ist, glaube ich, so die Mainstream-Auffassung von denen, die Kapital haben, und auf der anderen Seite die geknechteten Proletarier. Ich nehme ganz bewusst den Duktus von Karl Marx jetzt. Das ist natürlich nicht wert, wie Sie verstehen. Und insofern denke ich, wir müssen uns von diesem spätmarxistischen Weltbild endlich mal lösen. Wir müssten zumindest mal nach Bad Godesberg gehen, zur SPD. Die ist ja gar nicht mal gegen die Kapitalbeteiligung. Und sie hat auch schon sehr früh gesagt, im Godesberger Programm, so viel Markt wie möglich, so wenig Staat wie nötig.
Also ich glaube, dass wir da tatsächlich heute in einer anderen Situation sind als Karl Marx im 19. Jahrhundert. Und an einem Punkt will ich Herrn Naumer auch recht geben. So wie Deutschland die private, kapitalgedeckte Altersvorsorge organisiert, ist sie schlecht. Und es wäre sinnvoll, dass wir da einen höheren Aktienanteil haben. Aber nicht dadurch, dass man den Leuten predigt, geht mehr in die Aktien, sondern dadurch, dass wir den Rahmen am Finanzmarkt so setzen, dass die den Menschen sinnvoll vorsorgen können. Der schwedische Staat bietet seinen Bürgern und Bürgerinnen eine Möglichkeit der privaten Altersvorsorge, wo die Kosten bei 0,1% die Verwaltungskosten sind von diesen Fonds. Das ist weniger als ein Zehntel von dem, was man bei Riester-Verträgen in Deutschland hat. Und die Rendite ist auch besser. Und dann gehen die Leute gerne in einen Fonds hinein und investieren dort für ihre Altersvorsorge, weil sie wissen, das ist ein gutes Angebot. In Deutschland sind einfach die Kosten extrem hoch. Und so ist der Finanzmarkt in Deutschland eine Umverteilungsmaschine von unten nach oben, dass die vielen Leute, die fürs Alter vorsorgen wollen, hohe Abschlussgebühren zahlen, hohe Provisionen finanzieren müssen und deswegen im Endeffekt ganz viel im Finanzsektor hängen bleibt, statt dass die Leute wirklich vorsorgen können.
Also da haben wir eine ganze Menge Vorschläge, wenn es zum Beispiel darum geht, die Menschen am Kapital zu beteiligen und ihnen auch den Weg zu ermöglichen. Aber ich will auf einen Punkt von Ihnen nochmal zurückkommen, der mich schon fasziniert. Wenn man das ganze Vorsorgesparen in Deutschland auf den Punkt bringt, kann man den Strich drunter ziehen und sagen, wir regulieren die Menschen aus der Mehrrendite, die unternehmerisches Kapital verspricht und über die Jahrzehnte gebracht hat, sonst würde es uns nicht so gut gehen. Wir regulieren sie systematisch raus. Sie haben den Riester-Vertrag genannt. Der Riester-Vertrag hat die große Krux, dass er die Rückerstattung der Beiträge von vornherein garantiert. auf 30 Jahre kann man sich wirklich nur am Kopf kratzen und fragen, ob das sein muss. Aber natürlich, wenn Sie Garantien aussprechen, frisst das in die Rendite hinein. Wir haben eine Fülle von unterschiedlichen Durchführungswegen, Vorsorge, Ankapital, Ansparwegen und alle werden irgendwie anders besteuert. Warum machen wir es nicht ganz einfach so? Die Leute sollen sich raussuchen, was sie wollen und es wird im Alter dann nachgelagert, versteuert und das für alle Durchführungswege gleichermaßen. Und da kann man durchaus auch einen Staatsfonds anbieten und dann gehen die Leute rein, wenn sie das wollen. Überhaupt kein Problem damit.
Herr Schick, Sie haben mehrfach das schwedische Modell genannt. Schweden hat ein Modell mit dem Bürgerfonds, das bis 55 Jahre 100% in Aktien angespart werden. Also wie passt das zusammen mit Ihrer Kritik, Aktien lösen das Problem nicht?
Ich sage ja, Aktien können und sollen auch ein sinnvoller Teil von der kapitalgedeckten Altersvorsorge sein. Ich teile aber nicht den Punkt, dass man jetzt sagt, das liegt daran, weil die Deutschen irgendwie Aktienmuffel sind, sondern ich sage, es fehlt an entsprechenden guten Angeboten. Um ein konkretes Beispiel nochmal zu nennen. Sie finden in Deutschland bei fondsgebundenen Riester-Verträgen Beispiele, wo die Rendite zu 80% durch die Kosten aufgefressen wird. Also es heißt, 5% kriegen Sie an Rendite, aber bei dem Kunden bleibt 1% übrig. 4% bleiben bei der Versicherung hängen. Das ist doch nicht attraktiv. Und deswegen ist der Appell, Leute, geht da mehr rein, meines Erachtens der falsche, sondern wir müssen schauen, dass es bessere Kostentransparenz gibt und dass es vernünftige Angebote gibt. Und Schweden macht eben ein solches Angebot. Und dann, glaube ich, werden die Leute besser vorsorgen können. Das führt aber dazu, dass weniger Leute in der Finanzbranche ihre Hand aufhalten können. Deswegen ist mir so wichtig, darauf den Punkt zu machen, es fehlt nicht an dem Willen der Menschen, sondern wir brauchen Reformen im Finanzsektor, die das ermöglichen, dass die Leute gut vorsorgen können.
Herr Naumer, Sie haben auch die Teilhabe ins Spiel gebracht, weil Arbeit viel weniger einbringt als Kapital. Das ist die Grundannahme und das dürfte sich in den nächsten Jahren auch nochmal dramatisch verschärfen durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz. Also die Schere droht ja noch viel weiter auseinanderzugehen.
Ich bin der Meinung, wir stehen an einem gesellschaftlichen Umbruch, was die Digitalisierung betrifft, der uns nochmal umso mehr zwingt, darüber nachzudenken, ob wir nicht, bleibe bei meinem Ausdruck, dem spätmarxistischen Paradigma weiter bleiben wollen. Natürlich ist es leider so, dass das Großteil der Einkommen in Deutschland aus der Arbeit kommt. Das haben wir auch so gelernt. Das gehört sich offensichtlich so, sage ich ein bisschen boshaft. Wir haben aber nicht daran gedacht, dass ein Teil des Einkommens auch aus dem Kapital kommen wird. Und gerade wenn wir von Digitalisierung reden, gerade wenn wir vor der Frage stehen, wo, wie viele und welche Arbeitsplätze in Zukunft es geben wird, dann müssen wir darüber nachdenken, dass die Menschen auch einen Großteil aus dem Kapitaleinkommen erzielen sollten, in Zukunft zumindest. Und da müssen wir heute dran gehen. Das ist für mich die große Aufgabe unserer Zukunft.
Herr Schick, lohnt sich Arbeit nicht mehr?
So pauschal würde ich das nicht sagen. Es gibt Menschen, die an ihrer Arbeit sehr gut verdienen und vielleicht sind wir da an der Stelle, Herr Naumer, gar nicht weit auseinander, dass wir sehen, dass die Bruchlinie gar nicht mehr so zwischen Unternehmern und Arbeitern liegt. Wir haben Selbstständige, die selbstständige Unternehmer sind, die kaum das Nötige im laufenden Einkommen verdienen und die überhaupt nicht fürs Alter vorsorgen können, weil sie zu wenig Einkommen haben und wo dann Altersarmut droht bei einem selbstständigen Unternehmer. Umgekehrt haben wir Angestellte, nehmen Sie Top-Verdiener zum Beispiel in der Deutschen Bank mit ihren Millionenboni, die hervorragend verdienen. Und deswegen ist die Bruchlinie heute woanders. An der Stelle sind wir einer Meinung. Aber wir müssen eben sehen, für die Familie, die sich heute Wohnraum nicht leisten kann, weil Finanzinvestoren Immobilien inzwischen handeln wie Wertpapiere und auf Rendite setzen und langfristige Wertanlage für ihren Fonds, wo also der Immobilienmarkt immer mehr zu einem Teil des Finanzmarkts geworden ist. Der Familie hilft es jetzt nicht, wenn sie ein bisschen mehr in Aktien geht, sondern ihr hilft es nur, wenn wir es schaffen, dass der Immobilienmarkt wieder nach der Logik des Immobilienmarktes tickt und wir ein Stück weit das Finanzmarktinteresse und Finanzinvestoren rausdrängen, weil sie diesen Markt ein Stück weit auch kaputt gemacht haben. Das ist das, was ich meine. Finanzmarkt muss ist wichtig, dass er gut funktioniert, aber er braucht auch klare Grenzen, weil wenn er zu groß wird, schadet er dem Rest der Gesellschaft. Und in dieser Situation sind wir, besonders stark haben wir das in der Finanzkrise ja erlebt. Deutschland hat 68 Milliarden Euro für die Rettung der Banken ausgegeben, allein in Deutschland. Das ist eine krasse Zahl und sie steht auch dafür, wie der Finanzsektor zu einer Umverteilung von unten nach oben geworden ist. Denn mit diesem Geld sind im Wesentlichen Aktien- und Anleihenbesitzer entschädigt worden, also Menschen, die schon viel Kapital haben. Und es ist aus dem allgemeinen Steueraufkommen, was wir alle finanzieren, gezahlt worden. Und diese Art Umverteilung müssen wir stoppen.
Wir haben bisher uns Gedanken gemacht über die Vermögenslücke, das unglaubliche Vermögen, das es in Deutschland gibt, das ungerecht verteilt ist. Die Frage ist komplett unstrittig inzwischen. Vermögensaufbau, Teilhabe, Umverteilung, das sind ein paar Maßnahmen, um eine möglicherweise etwas gerechtere Welt zu schaffen. Aber sind das nicht nur Schönheitsoperationen? Müssen wir nicht das System radikal vom Kopf auf die Füße stellen? Herr Naumer.
Das ist natürlich im Kern die Frage, Kapitalismus oder Sozialismus. Und wenn wir es von den Füßen auf den Kopf stellen, stellen wir es in Richtung Sozialismus. Das ist für mich ganz klar der falsche Weg. Das heißt, um was es geht um Reformation, nicht um Revolution. Es ist ja ganz spannend zu sehen, dass der Betriebsratsvorsitzende von BMW, der Name der Firma fiel ja in dem berühmten Kühnert-Interview, sofort reagiert und sagte, um Himmels Willen alles bloß das nicht. Und er hat recht. Ich denke, er weiß, und das wird seine Motivation gewesen sein, er weiß, dass wir ein freies System haben, in dem Reformen möglich sind. Wir sind eine offene Gesellschaft, wir sind eine Demokratie und nichts anderes hat so viel Wohlstand geschaffen wie die soziale Marktwirtschaft und das Privateigentum dazu.
Die Marktwirtschaft hat dabei nicht das Versprechen eingelöst, dass der Wohlstand gerecht verteilt wird und die Politik auch genau darauf achtet. Welche Stellschrauben muss auch die Politik stellen, Herr Schick?
Ich glaube, wir müssen sehr grundlegende Reformen angehen. Wenn wir vermeiden wollen, dass es nochmal einen heftigen Finanzcrash gibt, dann müssen wir die Finanzmärkte ein Stück weit in ihre Schranken wieder zurückweisen und wir müssen Marktmacht kontrollieren, sodass es wieder eine Marktwirtschaft geben kann, wo sich Leistung lohnt und nicht Menschen einfach nur abwarten müssen, bis die Immobilien, die sie besitzen, im Wert steigern, ohne dass sie irgendwas dazu beitragen, dass das passiert. Und deswegen reicht es nicht ein bisschen steuerliche Förderung hier und ein bisschen Kapitalbeteiligung da, sondern meines Erachtens geht es um sehr, sehr grundlegende Reformen, eben eine echte Finanzwende.
Ist das System noch zu retten? Das wäre die Abschlussfrage an Sie beide.
Ja, selbstverständlich. Wir sind doch auf dem besten Weg, das System immer wieder fortwährend zu reformieren. Und was Sie eben genannt haben, ist ja schon lustig. Also wir sind 10 Jahre nach der Finanzkrise. Wir haben enorme Reformen hinter uns im Finanzsystem. Wir haben eine enorme Transparenz im Finanzsektor. Das finden Sie nirgendwo sonst, was die Kostentransparenz ist wie bei uns. Wir haben eine enorme Wohlstandsschöpfung erlebt in dieser Phase. Das System ist nicht nur nicht zu retten. Es ist das eigentliche System, das reformwürdig ist. Und das wird so bleiben. Wir brauchen immer wieder eine Reform.
Herr Schick, Sie haben das letzte Wort.
Ein weiter so mit ein paar kleinen Reformen wird uns nicht in die Stabilität führen, sondern wir haben eine Instabilität, das merken wir auch am Thema Klimakrise und aber auch an der Verteilungsfrage, wie wir sie gerade diskutiert haben. Und deswegen glaube ich, ohne eine systematische Rückführung unseres Systems auf eine soziale Marktwirtschaft mit einer echten Finanzwende, mit einer Kontrolle der enormen Marktmacht, die entstanden ist, mit einer Korrektur der Vermögensverteilung. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird es ein weiter so nicht geben, sondern ich glaube, diese Milliardäre, die Sie am Anfang zitiert haben, haben recht. Wir sind an einer Wegscheide und wir müssen uns entscheiden, ob wir es schaffen, wieder ein System zu schaffen, das wirklich den Menschen dient.
Ja, vielen Dank an Sie beide für dieses Gespräch, an Hans-Jörg Naumer, Leiter der Kapitalmarktanalyse beim Vermögensverwalter Allianz Global Investors und Gerhard Schick, Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende und bis vor kurzem Grünen Bundestagsabgeordneter. Ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen stimmt also amerikanischen Multimilliardären zu, von denen einige selbst inzwischen zu den größten Kritikern des Systems gehören. Allerdings sind natürlich gerade die Wall-Street-Milliardäre auch Teil des Problems. Einer davon, der Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater, Ray Dalio, sagt nicht nur von sich.
I'm a capitalist. I'm a professional capitalist.
Er sagt auch.
I was very lucky to live the American dream.
Und dieser amerikanische Traum beinhaltete vor allem Chancengleichheit für alle. bei 200 Millionen Amerikanern, die im Jahr weniger als 20.000 Dollar verdienen, kann von Chancengleichheit gewiss keine Rede sein. Dalio schlägt vor, die Reichen höher zu besteuern. Genau das Gegenteil von dem, was US-Präsident Trump getan hat. Er hat den Reichen als erste Amtshandlung riesige Steuergeschenke gemacht. Das war HR Infopolitik zum Thema, wenn Kapitalisten vor dem Kapitalismus warnen. Sie können die Sendung auch als Podcast auf unserer Webseite hrinforadio.de herunterladen und auch in der ARD Audiothek finden. Ich bin Dorothee Holz.